durfte mit reinschauen. Und ich weiß, wie sich das Team zusammengesetzt hat und gesagt hat, hey, wir wollen so gerne Erneuerung in der Gemeinde. Wir wollen, dass die Gemeinde bereit ist für Veränderung. Und damals in der Gemeinde war es ein großes Thema, dass es sehr schwer war, für Menschen Veränderung im Gottesdienst zuzulassen. Ja, neue Lampen war schwierig. Wir hatten so Gebetsteppiche, die wichtig waren und so weiter und so fort. Veränderung ist ja auch wichtig, ist ja auch schwierig für Menschen, ja. Besonders für die Schwaben habe ich gelernt. Nein, für uns Norddeutsche auch, ja. Ich kam dann da rein und dann wurde sich halt viele Gedanken gemacht und dann hat man überlegt, komm, wir machen einen Gottesdienst, um ihn unter den Titel zu stellen, Veränderung, dass Veränderung so wichtig ist, um dann den Menschen beizubringen, hey, Veränderung ist eine gute Sache. Dann aber kam dieser Gottesdienst nicht, denn es kam Corona, ja, und es kommt ein irgendwie, man sagt ja mal, es gibt vor Corona, nach Corona, und bei uns war Corona tatsächlich, ihr wisst selbst, es war natürlich für viele Menschen krankheitlich eine schlimme Sache, aber für uns als Gemeindekultur waren wir erstmal natürlich auch gelähmt, wir durften keine Gottesdienste feiern, es war alles ein bisschen komisch, aber es war für uns, für den Gemeindeerneuerungsprozess tatsächlich das Allerbeste, was hätte passieren können. Ja? Wir wurden in so vielen Dingen beschnitten, aber am Ende, die Frucht, die dabei rauskam, war eine unglaubliche, ja. Durch diese Corona-Arbeit, ja, durch Corona selbst, ist eine jungen Erwachsenenarbeit bei uns auch gegründet worden, weil die Leute ja nirgendwo mehr hingehen konnten. Das war auch gut, außer in den Gottesdienst, das war ja noch erlaubt. Kann man sich noch so dunkel dran erinnern, ne? Mit Ausgangssperre und so verrückte Sachen. Und plötzlich, wir hatten so um die, ja, ich weiß gar nicht, 120 Gottesdienstbesucher und bis 150 und ungefähr 10 junge Erwachsenen. Und durch Corona haben wir so einen jungen Erwachsenen-Gottesdienst auch gestartet am Freitag. Und da waren dann nach kürzester Zeit 80 junge Erwachsene, ja, viele Leute auch zum Glauben gefunden und so verrückte Sachen irgendwie. Und jetzt haben wir ein paar mehr Gottesdienstbesucher und es ist eine ganz andere Dynamik entstanden. Und das ist irgendwie verrückt. Man denkt so, man wird von Gott beschnitten, man durfte noch nicht mal Ostergottesdienst vor Ort feiern. Und doch am Ende, wenn wir jetzt zurückgucken, wo lange nichts war, war für unsere Gemeinde ein großer Segen. Ja? Und ich glaube, dass in Krisen auch oft Chancen stehen, besonders halt in diesem Beschnitt. Und da lasst mich doch mal den Vers des Tages heute mit euch angucken, worüber ich heute predigen möchte. Und das Ganze steht im Johannes 15, Vers 5. Vielleicht können das auch manche von euch auswendig. Dort heißt es nämlich, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm bleibe, der wird viel Frucht bringen. Wow, das ist doch so cool, dass wir Reben sind, gell? Wenn man so drüber nachdenkt, man ist so eine Rebe, ist ein schöner Vergleich, ne? Jesus sagt zu seinem Jüngern, hey, wenn ich dich angucke, das Erste, was mir einfällt, du bist eine Rebe. Ja, super. Ist doch eine coole Sache, ja? Aber lass uns doch mal gemeinsam einschauen, warum sagt Jesus die Sachen, die er eigentlich sagt? Und in diesen Versen und Geschichten und besonders diese Allegorie, also dieser Verbildlichung vom Weinstock und den Reben, steckt so viel krasse Kraft für uns Christen drin. So viel. Und Gott möchte heute ganz bestimmt durch diese Verbildlichung zu dir reden. Aber lass mich ganz vorne mal anfangen. Warum sagt Jesus eigentlich diese Verbildlichung? Und da müssen wir mal ganz vorne anfangen. Denn es ist immer gut, einen Vers um die Ohren geknallt zu bekommen, aber es ist noch so viel besser, den ganzen Kontext anzuschauen. Ja, also was möchte Jesus wirklich ausdrücken? Und da lasst uns doch einfach mal am Anfang der Verbildlichung schauen, also Vers 1 bis 2. Dort sagt nämlich Jesus zu seinen Jüngern, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht bringen. In diesen ersten zwei Versen steckt so viel drin und wir müssen mal ganz vorne anfangen. Warum sagt Jesus eigentlich, ich bin der wahre Weinstock? Okay, ich meine, ist er jetzt wirklich der wahre Weinstock, der nur noch Trauben hervorbringt? Was möchte er ausdrücken? Ja, das will er ganz sicher nicht sagen, dass alle anderen Weinstöcke jetzt, die die Jünger damals da in der Landschaft gesehen haben, nicht Weinstöcke sind, sondern nur noch Jesus. Nein, Jesus möchte etwas ganz anderes ausdrücken. Und zwar wurde das Volk Israel immer wieder, und sie haben sich selbst auch so gesehen, als Weinstock betrachtet. Das ist wichtig zu wissen, weil Jesus sagt nicht ohne Grund, ich bin der wahre Weinstock. Also irgendwas haben die Juden damals mit dem Weinstock assoziiert. Und es ist ganz klar, der Weinstock. Israel selbst, also das Volk, wo Jesus war und zu ihnen gesprochen hat, war, und dachten sie, der Weinstock. Ja, früher war sogar auf Münzen ein Weinstock von den Juden geprägt. Und ich möchte euch, um das zu beweisen, auch nochmal Psalm 80 zum Beispiel vorlesen, Vers 8 und 9. Man sieht es so oft im Alten Testament, aber das ist ein Beispiel. Einen Weinstock hast du aus Ägypten herausgeholt. Fremde Völker hast du aus Israel vertrieben und ihn an ihrer Stelle eingepflanzt. Also das Volk Israel war der Weinstock. Für sie waren sie der Weinstock. Gott hat sie auch als Weinstock bezeichnet und er hat sie rausgerufen aus der Gefangenschaft, aus Ägypten, um Frucht zu tragen. Und wenn man die Geschichte verfolgt und weiterliest, auch in Jesaja 2 zum Beispiel 21 und 22, da steht, dass dieser Weinstock Israel zu Frucht berufen war, aber letztendlich keine Frucht getragen hat. Gott berufte Israel zum Fruchtbringen als Weinstock, aber sie brachten keine Frucht, weil sie in Sünde lebten, verdorrte der Weinstock, heißt es in Jesaja, ja. Sie verfehlten den Plan, den Gott mit ihnen hatte. Und er sandte Jesus den wahren Weinstock. Aber Jesus ist nicht irgendwie ein Plan B, ja. Er hat es halt mal mit Israel versucht und ist irgendwie gescheitert. Nein, er hatte diesen Plan von Anfang an im Sinn und er wollte Israel etwas damit sagen. Wenn wir nämlich nur ein bisschen weiterlesen, Kontext ist immer gut. Im Psalm 80, Vers 18 heißt es nämlich, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber ich lese es euch eben vor. Deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, über dem Menschensohn, den du dir gestärkt hast. In diesem ganzen Kontext von diesem Psalm wird ausgedrückt, Israel ist dieser Weinstock gewesen und es wird der Menschensohn, der immer mit Jesus verglichen wird, also er vergleicht sich selbst mit dem Menschensohn Jesus und sagt, er ist das, was dort prophetisch gemeint wurde. Und Jesus ist der wahre Weinstock, schon damals prophetisch und jetzt die Erfüllung. Jesus ist nicht ein Plan B, Jesus war schon von Anfang an für Israel geplant. Israel wird auch im Alten Testament als der Sohn Gottes genannt. Wusstet ihr das? Israel wird als Sohn Gottes bezeichnet. Aber Jesus Christus ist der wahre Sohn Gottes. Und doch ist beides verknüpft. Israel ist nicht irgendwie gescheitert, schon. Aber Israel hat immer noch eine Berufung. Und Christus ist die Erfüllung. Beides muss zusammengesehen werden und darf nicht voneinander getrennt werden. Aber Jesus steht jetzt hier und sagt, ich bin die Erfüllung. Ich bin der wahre Weinstock. Nicht Israel und das Judentum ist die Erlösung und die Frucht. Nein, ich, Christus, bin der wahre Weinstock. Vielleicht erinnert das den ein oder anderen Christen hier auch an dem Vergleich von Paulus vom Ölbaum. Es ist ein ganz ähnliches Bildnis. Und Jesus, wie gesagt, sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn wir müssen uns hier jetzt mal anschauen. Jesus sagt also, ich bin der wahre Weinstock. Warum sagt er das und warum ist das so wichtig? Weil das, was jetzt kommt, manchmal bei Christen sehr viel Druck auslösen kann. Die Reben, die keine Frucht bringen, schneidet er ab. Und dann denkt man so als Christ, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich keine Frucht gebracht? Was ist jetzt los? Bin ich nicht gerettet? Werde ich abgeschnitten? Bin ich vielleicht schon abgeschnitten von diesem Weinberg, Weinstock? Oder auch beim Ölbaum, bin ich die Rebe, die abgeschnitten, also der Ast, der abgeschnitten wird? Was ist da eigentlich los? Ja, aber deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass Jesus hier sagt, er ist der wahre Weinstock und auch, wann Jesus das Ganze gesagt hat. Jesus hat nämlich diese Allegorie, also dieses Bildnis, dann gesagt, in der Nacht, an dem Judas ihn verraten hat. Ja, Judas verriet ihn beim letzten Abendmahl und in dieser Nacht vor seiner Kreuzigung, genau nachdem es nur noch 11 Jünger waren, sagt Jesus, dieses Bildnis. Und das muss uns einleuchten, wenn das so ziemlich seine letzten Worte zu seinen Jüngern war, was er ihnen sagen wollte, dann muss es von unglaublichem Gewicht gewesen sein auch. Ich bin der wahre Weinstock. Die Reben, die nicht in mir bleiben, schneidet der Vater ab. Und er möchte damit nicht die Jünger, die 11 Jünger irgendwie zurechtweisen und Druck machen. Nein, er möchte ihnen sagen, Judas und das restliche Volk Israel wird verdorren und abgeschnitten werden, weil sie nicht an mich glauben. Nur durch den Glauben an Jesus Christus kann man wirklich Rettung im Judentum und auch sonst im Glauben erfahren. Nur Jesus Christus ist der einzige Weg. Er ist der wahre Weinstock. Und er sagt hier, Judas seht ihr und die anderen übrigen Juden auch werden abgeschnitten und ins Feuer geworfen, wenn sie nicht glauben, wie beim Ölbaum auch. Sie werden abgerissen und weggeworfen. Denn nur der Glaube und nur an Jesus Christus kann wirklich retten. Und die übrigen Reben, heißt es dann, und jetzt spricht er zu seinen Jüngern, werden zurückgeschnitten und gereinigt. Und das ist etwas, was uns allen Christen heute gilt. Wir werden zurückgeschnitten und gereinigt. Und das klingt so schlimm, wie es auch ist, ja. Und das ist etwas sehr Unbequemes. Ich weiß nicht, wer von euch kennt sich so ein bisschen mit Weinstücken aus? Ja, wer ist so ein Weinbauer? Sehr gut, cool. Wisst ihr, jedes Jahr, ich habe mir ganz viele YouTube-Videos in der Vorbereitung angeguckt. Ich bin jetzt Experte, ja. Ich habe zwar noch nie an einem Weinstock rumgeschnitten, aber ich weiß alles darüber, ja. Also, man hat einen Weinstock, okay. Und dann werden jedes Jahr in der Winterzeit 90% ohne Probleme weggeschnitten, okay. Also der hat ganz viele Äste im Jahr gesammelt. Ich habe jetzt keinen mitgebracht, ja, ganz viele Äste. Und dann gehst du einfach ran und schneidest 90% ab, lässt halt so einen Treibast und so einen Zapfen, egal, stehen. Und den Rest schneidest du alles weg. Und das Ganze sieht so brutal aus, ja. Du hast dann schönes Astwerk und am Ende hast du nur noch einen Ast quasi, ja, und so einen kleinen Zapfen, der da ist. Und der Rest ist weggeschnitten. Jedes Jahr erneut. Jedes Jahr gehst du an diesen Weinstock und schneidest fast alles weg. 90% ohne Probleme. Das Ding ist nur, wenn man denkt, oh nein, ich kann doch jetzt nicht dabei gehen und nicht etwas zurückschneiden, dann bringt der Weinstock im nächsten Jahr viel weniger Frucht. Als wenn du ihn zu 90% zurückschneidest, bringt er dann viel mehr Frucht. Ja, beim Apfelbaum ist das ein bisschen anders und so. Aber beim Weinstock musst du so viel wegschneiden. Und er vergleicht uns Christen mit diesem Reben. Er sagt, du bist eine Rebe. Und 90% wird der Vater jedes Jahr von dir wegschneiden und zurückschneiden, damit du reichlich Frucht bringst. Und das ist etwas Unbequemes, was uns auf vielen Ebenen wahrscheinlich nicht so gefällt, wenn wir es hören. Die erste gute Nachricht bei dem Ganzen ist, wenn du glaubst, bist du gerettet und du wirst nicht weggeschnitten und ins Feuer geworfen. Du glaubst und bist deswegen an Jesus Christus angeschlossen. Und es heißt ja hier auch, wenn wir in Christus bleiben, werden wir automatisch viel Frucht bringen. Und das ist das Schöne an diesem Bildnis. Nicht wir sind die, die die Kraft haben müssen, Frucht zu bringen. Nein, du bist einfach so eine Rebe, ja. Und wisst ihr, was eine Rebe den ganzen Tag macht? Um 6 Uhr morgens, die chillt, ja. Um 12 Uhr, die hängt ab. Um 23 Uhr, die hängt da einfach rum, ja. Und was tut sie? Sie lässt sich einfach nur wegschneiden, ja. Und dann bringt sie automatisch, weil der Stock, Jesus Christus, die Energie und das Wasser und alles bringt, dass du und ich, wir wachsen können. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht. Ein Weinstock wird nicht angelegt, um irgendwie schön auszusehen. Er wird mit der Intention angelegt, Frucht zu bringen. Und wir Christen sind mit der Intention von Gott angelegt, Frucht zu bringen. Und das sind nicht wir, die etwas tun müssen, sondern das ist Christus, Versprechen an dich und an mich, dass wir, wenn wir in ihm bleiben, viel Frucht bringen. Aber was heißt es jetzt eigentlich, in ihm zu bleiben? Ich möchte ganz kurz nochmal darauf eingehen, dass Jesus hier das eines der 7 Ich Bin-Worte verwendet. Ich bin der wahre Weinstock. Und es ist spannend, sich das mal einzugucken, warum er das sagt und welchem Kontext es zu den anderen Ich Bin-Worten steht. Einmal sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Also ich bin der Weg zur Auferstehung und dem Leben. Ich bin die Tür zu diesem Weg. Ich bin das Brot der Welt und das Licht der Welt. Ja, ich bin das Brot des Lebens, sorry. Ich bin das Brot des Lebens und das Licht der Welt, also Licht und Verpflegung auf diesem Weg. Ich bin der gute Hirte, also der Hirte, der uns begleitet und ermutigt und auf diesem Weg einfach bis zum Ziel begleitet. Und dann als letztes, ich bin der wahre Weinstock. Und der Weinstock ist die Allegorie, also das Bildnis für die Gemeinde. Für die Gemeinde. Und für die Frucht, den Ertrag, den wir Christen als Gemeinde auf diesem Weg bringen. Und deswegen ist das Bildnis von Jesus, das er kurz vor seiner Kreuzigung sagt, so wichtig. Du bringst Frucht automatisch, wenn du in Christus auf diesem Weg bleibst. Und das heißt auch, dass du in der Gemeinde bleibst. Dass du angeschlossen bleibst an Christus mit anderen Gläubigen zusammen. Und in diesem wunderbaren, ich bin der wahre Weinstock, ich bin dieser Leib, das ist auch das Bildnis, das Johannes hier, der Evangelist, der das geschrieben hat, oder Jesus verwendet im Gegenzug zu Paulus, wenn er über den Leib spricht. Also es ist etwas sehr Ähnliches. Er möchte über die Gemeinde sprechen, über dich und mich, und wir bringen Frucht, wenn wir in ihm bleiben. Und was heißt es jetzt auch konkret nochmal, in Christus zu bleiben? Wisst ihr, es ist manchmal echt schwierig, wenn ich ganz ehrlich bin, dass wir uns beschneiden lassen, oder? Es gefällt keinem so richtig. Ich möchte dir mal eine ganz aufrichtige Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich bin Froki, ja, also ein frommes Kind. Meine Eltern haben zum Glauben gefunden, da war ich 6. Und wer ist noch ein Froki hier? Nice, cool, Hammersache. Wie gesagt, bin immer in die Kirche gegangen und irgendwann wurde ich relativ früh zum Jugendleiter gemacht, weil unser ehemaliger Jugendleiter ist nicht so gut ausgegangen. Egal. Auf jeden Fall wurde ich dann kurzerhand zum Jugendleiter gemacht, und ich war damals ein bisschen neben der Spur, aber egal. Auf jeden Fall wurde ich schnell zum Jugendleiter gemacht mit, ich glaube, 17 Jahren oder so. Und ich hatte in dieser Zeit in meinem Leben echt viele Probleme und viel nicht so gut gemacht. Ja, ich litt irgendwann, weil ich meine erste Freundin verloren habe, unter starken Depressionen. Ja, ich habe in meinem Zimmer ganz viel Geschirr gestapelt. Ich konnte nicht mehr zur Arbeit gehen. Ich habe meinen Job verloren. Ich lag ein Jahr nur in meinem Bett rum, habe nur gezockt, Videospiele. Ja, Geschirr stapelte sich. Es war super dreckig. Und ich lebte, bevor das mit meiner Freundin in Bruch ging, lebte ich mit ihr so, wie ich wusste, dass die Gemeinde es nicht wollte. Also ich hatte Sex außerhalb der Ehe und ich wusste, die Gemeinde wollte das nicht und sah es theologisch so. Ich aber mit 17 Jahren, wenn man Gott fragt, ob es für einen in Ordnung ist, wisst ihr ja, wer einen da führt, ne? Es ist meistens nicht Gott, sondern innere eigene Überzeugungen. Und ich hatte so außerhalb Ehe Sex und wusste, wie gesagt, dass die Gemeinde das nicht wollte, aber lebte trotzdem als Jugendleiter mit dieser Sache. Dann verlor ich meine Freundin, dann, wie gesagt, das Geschirr stapelte sich, ich war innerlich so zerbrochen, ich habe meinen Job verloren und bin trotzdem immer in die Gemeinde gegangen. Hab meinen Dienst vollrichtet, so wie ich halt konnte, hab's aber nach außen alles natürlich nicht gespiegelt. Und irgendwann saß ich dann mal im Büro von meinem Ältesten und er hat mir gesagt, Joel, so wie du lebst, kannst du nicht mehr dienen. Und ich weiß, ich bin ja selbst heute Pastor, wie diese Gespräche meistens ausgehen. Ja, man will das Beste für die Person und für die Gemeinde. Aber wenn man solche Sachen konfrontiert und die Person im Glauben zurückschneidet, damit sie wachsen kann und von der Sünde wieder wegkommt und zurückwachsen kann in ihrer Kraft, dann brechen doch viele leider heutzutage weg, wechseln die Gemeinde, wo es nicht mehr angesprochen ist, wo es kein Problem ist. Aber wisst ihr, dieser Beschneidungsprozess ist so wichtig in dem Prozess in Christus und in der Gemeinde zu bleiben, in der du zugehörig bist. Und auf deinem Leiter zu hören, wenn er oder dein Bruder und deine Schwester dir spiegelt, hey, den Lebensstil, den du lebst und die Dinge, das ist nicht so gut. Und komm, lass uns doch die guten Eigenschaften in dir fördern. Das ist ein wichtiger Prozess in diesem Beschneidungsprozess. Und da möchte ich dich ermutigen, dran zu bleiben. Ich zum Beispiel bin auch, hab's dann mir angehört, wusste, er hat recht, war blöd und es war das Allerbeste, was er hätte tun können für die Gemeinde und für mich. Ja. Auch wenn es unglaublich wehgetan hat und ich habe so viel draus gelernt, so viel, was ich dann später für meine spätere Beziehung angewandt habe, ein reines Leben geführt habe und in vielen Dingen ein viel authentischeres Leben. Das hätte ich niemals so erleben können, wenn meine Gemeinde und mein Gott nicht damals das Messer an mich gelegt hätten und die Sünde aus meinem Leben ausgeschnitten hätten und ich an mir hätte nicht arbeiten lassen. So, und ich möchte jetzt mit dir reden nochmal zum Schluss. Was ist denn die Frucht, die wir als Christen in unserem Leben hervorbringen? Wenn die Bibel über Frucht redet, dann denken wir oft darüber, den Missionsbefehl auszuüben und Menschen zu Jesus zu führen. Und ja, das stimmt. Das ist ein Teil der Frucht. Aber der andere Teil der Frucht, und der wird auch sehr oft erwähnt, wenn es über Frucht gesprochen wird, ist was genau? Die innerlichen Werte, die Christus in uns hervorbringen möchte, wenn wir in Jüngerschaft leben. Also, die Frucht möchte folgende zwei Dinge aussprechen. Also, wenn die Bibel über Frucht redet, dann immer diese zwei Komponenten. Einmal, dass wir Menschen zu Jüngern machen und zum anderen uns zu Jüngern machen lassen. Also, einmal rausgehen, Menschen zu Jünger machen und das andere einen christlichen Charakter nach Gottes Werten hervorbringen. Oder wie es auch die Bibel mit den Früchten des Geistes ausspricht, wo wir in Liebe wachsen, in Sanftmut, in Geduld, in all diesen Dingen, in guten Dingen, gegen die kein Gesetz der Welt etwas einzuwenden hat. Diese Tugenden möchte Christus in uns hervorbringen, indem der Vater uns immer wieder abschneidet von der Sünde und den schlechten Eigenschaften in unserem Leben, um immer mehr bis zum Ende und wir einmal vor unserem Gott stehen, einfach immer mehr ein geheiligtes Leben führen können. Und warum tut er das? Da möchte ich euch nämlich die Quintessenz von dem vorlesen, was Jesus hier ausdrücken möchte mit seiner Allegorie. Und zwar im Johannes 15, Vers 7 bis 8, also am Ende seiner Geschichte, zeigt er die Quintessenz von dem, was er ausdrücken möchte. Dort heißt es, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr beten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart werden. Wie stark, wisst ihr, wir sehnen uns heutzutage so stark nach Erweckung, oder? Nach einem Ort, wo der Geist Gottes fällt, wir nicht mehr aufhören können, ihn anzubeten, Wunder und Zeichen passieren, Menschen zu Gott in Scharen finden. Ich glaube, dass es zum einen ein Wirken Gottes ist, ja, er ist der Weinstock, aus ihm kommt alle Kraft und alle Frucht, aber zum anderen auch im Prozess von uns. Denn alle Erweckungsgeschichten fangen womit an oder fingen, wenn man sich in die Kirchengeschichte einliest, damit, dass es eine Bußbewegung war. Menschen sich haben beschneiden lassen von Christus. Und hier heißt es, und daran glaube ich, weil ich an meinen Gott glaube und an die Bibel glaube. Und wenn hier steht, wenn ihr danach lebt und euch im Weinstock angeschlossen bleibt und euch zurückschneiden lässt, bittet ihr um was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dann glaube ich auch daran. Und ich glaube, dass es ein Prozess ist. Denn der Weinstock, dieses Bildnis, ist ein Prozess. Immer mehr können wir, und ein Weinstock wächst auch über die Jahre. Über die Jahre wird er immer mehr Frucht bringen und immer größer werden. Also die Gemeinde, zu der Jesus spricht, zu uns und zum einen zur Gemeinde, aber auch zu dich und mich persönlich. Wir können als Gemeinde und im privaten Leben Frucht mehr und mehr in unserem christlichen Leben hervorbringen. Aber du bist auch zum Teil dafür verantwortlich. Ja, es ist Christus, der dir die Kraft dafür gibt. Aber ja, du musst dich beschneiden lassen und in Christus und in deiner Gemeinde bleiben. Und den Anweisungen von Gott und deiner Leitung auch folgen. Denn ansonsten wucherst du, verwilderst du und wirst eben viel weniger Frucht bringen. Aber eins wird sich nie ändern. Du bist gerettet, das glaube ich von ganzem Herzen. Aber du kannst so viel daran auch, ja, schuld sein, diese Frucht in deinem Leben nicht zuzulassen. Deswegen möchte ich uns heute herausfordern, uns neu von unserem Gott beschneiden zu lassen in unserem Leben. Ja, wenn du heute hier sitzt und dir gerade, wo ich drüber gesprochen habe, so einfällt, oha, da sind Dinge in meinem Leben, die laufen nicht so gut, dann sage ich dir, schneid sie endlich ab. Lass sie dir abschneiden und halt an der Verheißung fest, dass du, wenn du heiliger lebst, um das bitten kannst, worum du auch immer willst und es dir zuteil wird. Und diese Verheißung als Gemeinde, dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, ja, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart werden. Und ich glaube ganz fest daran, dass wenn wir heiliger leben und uns echt dieses Bildnis, das Jesus so wichtig war, zu Herzen nehmen und uns beschneiden lassen, dass Menschen, die von außerhalb kommen und Gott noch nicht kennen, echt merken, da ist etwas anders. Das sind Menschen, die ihren Glauben wirklich leben und einen Unterschied in dieser Welt machen können. Und was für eine unglaubliche Ermutigung ist das für uns Christen, die Jesus hier kurz vor seinem Tod uns als wahrscheinlich mit die wichtigste Nachricht überhaupt geben möchte. Du bist eine Rebe, die an ihm dranbleiben wird. Durch Glauben bist du gerettet, aber er wird dich zurückschneiden und das ist eine gute Nachricht und keine schlechte Nachricht. Und du wirst viel Frucht bringen, weil er dein Gott ist, weil er dich liebt und weil er mit dir gehen wird, diesen ganzen Weg. Und das Schöne und Ermutigende ist auch, wenn du merkst, Gott legt gerade das Messer wieder an dich an, dann weißt du, und es ist eine feste Zusage, er ist bei dir. Und er wird dich begleiten und er wird dich nicht verwerfen, weil er dich liebt und weil er dich gerettet hat aus Glaube. Und wisst ihr, bei allem, was wir tun, das glaube ich, das wird in eurer Gemeinde auch so sein, bei allem, was wir tun, ist das Wichtigste und Zentrale, dass wir Gottes Namen, Jesus Christus, verherrlichen und groß machen. Das ist das Allerwichtigste. Bei allen Taufen, bei einem Lobpreis, bei jeder Predigt, bei jedem Kinderdienst, bei jeden Begegnungen zu Hause, bei deiner Familie, bei deinen Freunden, wo auch immer du bist, wenn du glaubst, ist das Allerwichtigste, was wir tun, dass wir den Namen Jesus Christus verherrlichen und groß machen. Und das tun wir, indem wir an ihm angeschlossen bleiben und unseren Auftrag, unseren Missionsauftrag ernst nehmen. Dass wir ihn verfolgen, Menschen zu Jüngern machen und aber auch selbst Jünger werden. Und das heißt, in Ehrfurcht unserem Gott nachfolgen und in Ehrfurcht uns von der Sünde abschneiden, die uns so leicht umstrickt, sagt Paulus auch mal. Immer wieder uns ausrichten, heiligen lassen. Und ich möchte auch euch junge Leute hier ermutigen, haltet euch rein auch in eurer Sexualität und Dingen. Bleibt dran, denn es ist etwas, wo der Teufel euch echt einen Strick binden möchte. Bleibt dran, haltet euch rein, lasst euch reflektieren von älteren Leuten, das oft keinen Spaß macht, aber vertraut ihnen, sie meinen es oft gut mit euch, ja. Besonders kenne ich ja euren Pastor sehr gut, der meint es wirklich sehr gut mit euch. Das ist so, ja, dem könnt ihr wirklich vertrauen. So möchte ich euch nochmal ermutigen, mal aufzustehen, ich möchte nämlich für euch beten, das ist immer eine gute Sache, ja. So möchte ich einfach für euch beten. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, da hat etwas in mir resoniert, ich glaube, dass ich glaube an Gott und ich möchte diesem Jesus nachfolgen und ich sehe, dass er für mich gestorben ist, mich retten möchte und mich unglaublich liebt. Wenn du heute hier bist, dann nimm das in dein Herz und bete zu deinem Gott. Er hat dich gerettet und er macht dich in diesem Moment rein. Und wenn du heute hier bist und siehst, ey, ich glaube an Gott und ich habe diese Bereiche in meinem Leben, oh, die sind so festgefahren, ich möchte, dass Gott sie mir abschneidet. Dann nimm's auch in dein Herz. Du musst heute gar keine Hand heben, ja, sondern Gott sieht dein Herz. Und ich möchte einfach für diese beiden Dinge beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, ja, dass du unser Gott bist, der uns so unglaublich liebt, der für uns ans Kreuz gegangen ist, für uns das ultimative Leid schon vorgelebt hat. Und wir sind oft in Situationen, wo wir denken, oh, wir leiden so viel, aber Gott, ich danke dir, dass du für uns diese Dinge vorgemacht hast, damit wir ein geheiligtes Leben führen können, um dir ähnlicher zu werden. Und ich danke dir, dass du der wahre Weinstock bist, dass du die wahre Rettung bist, dass du der bist, der uns heilig macht und rein macht. Und nur du und nur deine Kraft. Und du uns so unglaublich liebst. Und danke, dass wir kein Mühe hinzutun können, sondern du allein der bist, der uns rettet. Danke, dass du uns liebst, dass du, Vater, uns beschneidest und heilig machst. Danke, dass du diese Gemeinde hier in Laupheim so unglaublich liebst. Und danke für die Menschen, die heute hier sind und sagen, diesem Gott werde ich ab heute nachfolgen. Gott sieht dich und Gott hat dich in seinen Weinstock mit eingepfropft. Ja, Gott, ich danke dir für diese Menschen. Ich danke dir, dass du sie so unglaublich liebst und dass du für ihn deine ganzes Leben hingegeben hast, deine ganze Göttlichkeit, deinen Thron zurückgelassen hast, um für sie zu sterben. Danke, dass du lebst, Gott, und dass wir mit dir leben dürfen in der Ewigkeit. So danke ich dir für dein Wort, das du heute zu uns gesprochen hast. In deinem Namen, Jesus Christus, bete ich. Amen.